Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit. Erzählt von denen, die sie erlebt haben. Diese Folge enthält Werbung. Ich wurde im Jahr 1929 in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania geboren. Mein Name ist Grace Patricia Kelly. Auf den ersten Blick schien mein Leben von Anfang an vorgezeichnet. Wohlstand, Disziplin und ein klarer Platz in der amerikanischen Gesellschaft. Mein Vater, John Brandon Kelly, war ein Mann, der Erfolg verkörperte. Er hatte als Bauunternehmer ein großes Vermögen aufgebaut und war zugleich ein gefeierter Sportler. Bei den Olympischen Spielen gewann er mehrere Goldmedaillen im Rudern. In unserer Familie wurde Leistung erwartet, nicht bewundert, sondern vorausgesetzt. Meine Mutter Margaret war ebenfalls außergewöhnlich. Sie war früher Model gewesen und unterrichtete später an der Universität. Bildung, Auftreten und gesellschaftliche Eleganz waren für sie selbstverständlich. Unsere Familie gehörte zur angesehenen katholischen Elite Philadelphias. Ich wuchs also in einem Umfeld auf, das von Ehrgeiz geprägt war. Meine Geschwister und ich lernten früh, dass Erfolg durch Disziplin entsteht. Mein Vater glaubte an harte Arbeit und klare Regeln. Gefühle wurden selten offen gezeigt. Stattdessen sprach man über Ziele, Verantwortung und Reputation. Doch ich war anders als viele in meiner Familie. Schon als Kind war ich eher ruhig und beobachtend. Während mein Vater sich für Sport begeisterte, zog es mich zu Büchern, Geschichten und Theaterstücken. Ich liebte es, Rollen zu spielen und in andere Welten einzutauchen. In der Schule nahm ich an kleinen Theateraufführungen teil, oft zunächst hinter den Kulissen. Doch bald merkte ich, dass mich die Bühne stärker anzog als das Publikum. Meine Eltern standen dieser Leidenschaft skeptisch gegenüber. In ihrer Welt galt Schauspielerei nicht als verlässlicher Beruf. Besonders mein Vater betrachtete die Filmindustrie mit Misstrauen. Für ihn war sie unbeständig und oberflächlich. Trotzdem ließ ich meine Begeisterung nicht bremsen. Während meiner Schulzeit entwickelte ich ein wachsendes Interesse an Schauspiel und Literatur. Lehrer bemerkten meine Präsenz auf der Bühne. Ich begann, ernsthaft über eine Ausbildung als Schauspielerin nachzudenken. Dieser Wunsch führte zu einem der ersten großen Konflikte meines Lebens. Mein Vater hätte mich lieber in einem traditionellen Beruf gesehen oder zumindest in einer Rolle, die besser zu unserer gesellschaftlichen Stellung passte. Doch ich war entschlossen, meinen eigenen Weg zu gehen. Nach meinem Schulabschluss bewarb ich mich an der American Academy of Dramatic Arts in New York. Die Aufnahme war schwierig. Viele talentierte Bewerber versuchten jedes Jahr, einen Platz zu bekommen. Als ich schließlich angenommen wurde, bedeutete das für mich mehr als nur eine Ausbildung. Es war der erste Schritt in ein Leben, das ich selbst gewählt hatte. Ich verließ Philadelphia und zog nach New York. Dort begann ich, Schauspiel ernsthaft zu studieren. Ich wusste damals noch nicht, dass dieser Schritt mich nicht nur nach Hollywood führen würde, sondern eines Tages sogar in einen europäischen Fürstenpalast. New York war eine andere Welt als das wohlgeordnete Philadelphia meiner Kindheit. Die Stadt war laut, schnell und voller Möglichkeiten. Als ich an der American Academy of Dramatic Arts aufgenommen wurde, begann für mich ein Leben, das weniger von familiären Erwartungen geprägt war und mehr von eigener Entscheidung. Die Ausbildung war anspruchsvoll. Schauspiel bedeutete nicht nur Talent, sondern Disziplin. Wir studierten Stimme, Bewegung, Textinterpretation und Bühnenpräsenz. Jede Rolle musste glaubwürdig wirken, jedes Wort Bedeutung tragen. Um mein Leben in New York zu finanzieren, arbeitete ich neben dem Studium als Model. Meine ruhige Ausstrahlung und mein klassisches Erscheinungsbild öffneten mir schnell Türen in der Werbewelt. Ich posierte für Anzeigen, Magazine und kleine Kampagnen. Das Geld half mir, meine Ausbildung zu bezahlen. Doch das Modeln war für mich nie mehr als ein Mittel zum Zweck. Mein Ziel war das Theater. Nach meinem Abschluss im Jahr 1949 begann ich, Vorsprechen für Bühnenrollen zu besuchen. Die Konkurrenz war enorm. New York zog Schauspieler aus dem ganzen Land an und nur wenige erhielten regelmäßig Engagements. Meine ersten Auftritte waren klein. Ich spielte Nebenrollen in Theaterproduktionen und sammelte Erfahrung. Gleichzeitig begann ich, für das damals neue Medium Fernsehen zu arbeiten. In den frühen 50er Jahren entstanden zahlreiche Live-Fernsehproduktionen, oft Theaterstücke, die direkt übertragen wurden. Diese Arbeit war intensiv. Es gab kaum Möglichkeiten für Wiederholungen oder Schnitte. Jede Szene musste beim ersten Mal funktionieren. Fehler waren sofort sichtbar. Für mich war das eine wertvolle Schule. Regisseure bemerkten meine ruhige, kontrollierte Spielweise. Ich wirkte nicht dramatisch oder laut, sondern zurückhaltend und konzentriert. Gerade diese Qualität machte mich interessant für Rollen, die mehr Spannung durch innere Konflikte als durch große Gesten erzeugten. Bald erhielt ich kleinere Filmangebote. Im Jahr 1951 trat ich in meinem ersten Kinofilm auf. Es war keine große Rolle, doch sie öffnete mir den Zugang zu Hollywood. Die Filmindustrie suchte ständig nach neuen Gesichtern, doch sie verlangte auch Anpassung. Schauspieler mussten sich in ein System einfügen, das von Studios, Produzenten und Publikumserwartungen geprägt war. Ich wusste, dass dieser Schritt mein Leben verändern konnte. Die Bühne hatte mich gelehrt, Figuren zu verstehen. Der Film würde mir nun eine größere Bühne geben, eine, die weit über New York hinausreichte. Mein Einstieg in Hollywood begann langsam. Anders als viele Schauspielerinnen wurde ich nicht über Nacht zum Star. Meine ersten Filmrollen waren klein. Der entscheidende Schritt kam im Jahr 1952 mit dem Film High Noon. Darin spielte ich an der Seite von Gary Cooper. Die Geschichte erzählte von einem Sheriff, der sich allein einer Gruppe von Verbrechern stellen muss. Meine Rolle war vergleichsweise klein, doch der Film wurde ein großer Erfolg und machte mich erstmals einem breiten Publikum bekannt. Hollywood begann, aufmerksam zu werden. Regisseure bemerkten meine ungewöhnliche Ausstrahlung. Ich spielte nicht laut oder übertrieben dramatisch. Meine Stärke lag in Zurückhaltung. Gefühle zeigte ich oft durch kleine Gesten, durch Blicke oder Pausen. Diese Art zu spielen passte besonders gut zu Filmen, in denen Spannung aus psychologischen Konflikten entstand. In den folgenden Jahren erhielt ich mehrere bedeutendere Rollen. Besonders prägend war meine Zusammenarbeit mit dem Regisseur Alfred Hitchcock. Hitchcock hatte ein Gespür für Schauspielerinnen, die gleichzeitig elegant und geheimnisvoll wirken konnten. Hitchcock beschrieb mich einmal als Eisblonde. Damit meinte er eine Figur, die äußerlich kühl und kontrolliert wirkt, hinter der sich jedoch starke Emotionen verbergen. Dieses Bild prägte viele meiner Rollen. Doch Hollywood war nicht nur Glamour. Das Studiosystem kontrollierte Karrieren streng. Verträge, öffentliche Auftritte, Interviews. Alles war Teil einer sorgfältig aufgebauten Imagepolitik. Schauspielerinnen mussten nicht nur spielen, sondern auch ein bestimmtes Bild verkörpern. Ich wurde schnell mit Eleganz und aristokratischer Ausstrahlung verbunden. Vielleicht lag es an meiner ruhigen Art, vielleicht auch an meiner Herkunft, aus einer wohlhabenden Familie. Viele meiner Filmfiguren waren Frauen aus der Oberschicht, gebildet, kontrolliert und scheinbar unnahbar. Doch hinter der Kamera war mein Leben weit weniger glamourös, als es nach außen wirkte. Dreharbeiten bedeuteten lange Arbeitstage, ständige Reisen und hohen Druck. Jeder Film konnte über den nächsten Karriereschritt entscheiden. Trotzdem war mir bewusst, dass ich mich in einer außergewöhnlichen Situation befand. Innerhalb weniger Jahre hatte ich mich von einer Schauspielstudentin in New York zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods entwickelt. Doch mein größter Erfolg sollte noch kommen. Und mit ihm eine Wendung, die mein Leben weit über die Filmwelt hinaus verändern würde. Meine Zusammenarbeit mit Alfred Hitchcock prägte meine Karriere stärker als jede andere Phase. Hitchcock war bereits einer der bekanntesten Regisseure seiner Zeit. Seine Filme lebten von Spannung, psychologischen Konflikten und präziser Inszenierung. Als er mich besetzte, erkannte er sofort etwas, das auch andere Regisseure später bestätigten. Meine Stärke lag nicht in dramatischen Ausbrüchen, sondern in kontrollierter Intensität. Hitchcock nutzte genau diese Qualität. Der erste gemeinsame Film war Dial M for Murder im Jahr 1954. Die Geschichte handelte von einem Ehemann, der den Mord an seiner Frau plant. Meine Figur wirkte zunächst elegant und ruhig, doch im Verlauf des Films wurde sie immer stärker zur zentralen Figur der Handlung. Der Film war erfolgreich und führte direkt zu unserer nächsten Zusammenarbeit, Rear Window. In diesem Film spielte ich an der Seite von James Stewart. Die Handlung dreht sich um einen Fotografen, der von seinem Fenster aus glaubt, einen Mord beobachtet zu haben. Meine Rolle war die seiner Freundin Lisa Fremont, eine Frau, die zunächst als glamouröse Modeikone erscheint, sich jedoch als mutig und entschlossen erweist. Der Film wurde zu einem der bekanntesten Werke Hitchcocks und gilt bis heute als Klassiker der Filmgeschichte. Hitchcock verstand es, Spannung aus Blicken, Bewegungen und Raumkomposition zu erzeugen. In seinen Filmen musste jede Geste präzise sein. Für mich war das eine ideale Schule des Filmschauspiels. Im selben Jahr drehte ich mit ihm noch einen dritten Film, To Catch a Thief. Die Handlung spielte an der französischen Riviera und verband Kriminalgeschichte mit romantischem Abenteuer. An meiner Seite spielte Cary Grant, einer der größten Stars Hollywoods. Dieser Film sollte später eine besondere Bedeutung bekommen. Denn während der Dreharbeiten lernte ich erstmals die Landschaft kennen, die mein Leben bald grundlegend verändern würde. Die Riviera, mit ihrem Licht, ihren Küsten und ihren kleinen Fürstentümern, wirkte fast wie eine andere Welt. Doch zunächst erreichte meine Schauspielkarriere ihren Höhepunkt. Noch im selben Jahr erhielt ich eine Rolle, die mir den größten Preis der Filmindustrie einbringen sollte. Hollywood hatte mich endgültig akzeptiert. Und mein Name begann, weltweit bekannt zu werden. Im Jahr 1955 erreichte meine Karriere ihren Höhepunkt. Der Film The Country Girl brachte mir eine Rolle, die sich deutlich von meinen bisherigen Auftritten unterschied. Bis dahin hatte Hollywood mich häufig als elegante, kontrollierte Frau aus wohlhabenden Verhältnissen besetzt. In The Country Girl spielte ich jedoch eine erschöpfte Ehefrau, die mit den Problemen ihres alkoholkranken Mannes kämpft. Die Figur war verletzlich, müde und emotional belastet, weit entfernt von dem glamourösen Bild, das viele Zuschauer mit mir verbanden. Gerade deshalb war die Rolle eine Herausforderung, die ich unbedingt annehmen wollte. Der Film zeigte eine andere Seite meines Schauspiels. Statt Eleganz stand nun Authentizität im Mittelpunkt. Meine Figur musste Stärke zeigen, ohne ihre Verletzlichkeit zu verbergen. Die Kritik reagierte überraschend positiv. Viele Beobachter hatten nicht erwartet, dass ich eine so komplexe und unspektakuläre Rolle überzeugend spielen würde. Doch genau diese Zurückhaltung machte die Figur glaubwürdig. Im Jahr 1955 erhielt ich für diese Leistung den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Die Preisverleihung war einer der wichtigsten Momente meiner Karriere. In Hollywood galt der Oscar als höchste Auszeichnung für Schauspieler. Für mich bedeutete er mehr als nur einen Preis. Er bestätigte, dass ich nicht nur ein elegantes Gesicht vor der Kamera war, sondern eine ernsthafte Schauspielerin. Mit diesem Erfolg gehörte ich endgültig zur Spitze der Filmindustrie. Meine Filme wurden weltweit gezeigt. Mein Name erschien regelmäßig auf Titelseiten von Magazinen. Und Studios boten mir neue Verträge an. Für viele Schauspieler wäre dies der Beginn einer langen und noch größeren Karriere gewesen. Doch in meinem Leben begann sich etwas zu verändern. Im Frühjahr des Jahres 1955 reiste ich zum Filmfestival nach Cannes. Zu diesem Zeitpunkt befand sich meine Karriere auf dem Höhepunkt. Der Oscar hatte meine Stellung in Hollywood gefestigt. Und neue Filmangebote warteten bereits. Während des Festivals wurde ein Besuch organisiert, der zunächst eher symbolischen Charakter hatte. Journalisten und Fotografen hatten die Idee, dass ich den regierenden Fürsten von Monaco treffen sollte. Solche Begegnungen gehörten zur Welt internationaler Filmfestivals. Ein wenig Glamour, ein wenig Diplomatie. Der Termin wurde im Fürstenpalast von Monaco angesetzt. Rainier III. War seit dem Jahr 1949 Herrscher des kleinen Mittelmeerstaates. Monaco war zwar winzig, doch politisch und wirtschaftlich bedeutend. Das Fürstentum lebte stark vom internationalen Tourismus und vom berühmten Casino in Monte Carlo.
Als ich Rainier begegnete, war unsere Unterhaltung zunächst formell. Fotografen begleiteten das Treffen. Wir führten Gespräche über Filme, Reisen und die Geschichte Monacos. Für die Öffentlichkeit war es ein höflicher Termin zwischen einem Staatsoberhaupt und einem Hollywood-Star. Doch unser Kontakt endete nicht mit diesem Besuch. Nach dem Festival begannen wir, Briefe auszutauschen. Die Korrespondenz wurde intensiver, persönlicher. Während ich weiterhin Filme drehte und zwischen Hollywood und Europa reiste, entwickelte sich eine Beziehung, die zunehmend ernst wurde. Für mich war diese Situation ungewöhnlich. Mein Leben hatte sich bisher in der Filmindustrie abgespielt. Beziehungen standen oft im Schatten von Dreharbeiten, Verträgen und öffentlicher Aufmerksamkeit. Rainier hingegen lebte in einer völlig anderen Welt. Seine Verantwortung lag nicht in Filmprojekten, sondern in der Führung eines Staates. Als Fürst musste er politische Entscheidungen treffen, wirtschaftliche Stabilität sichern und die Zukunft seines Landes gestalten. Trotz dieser Unterschiede entstand eine Verbindung. Im Dezember des Jahres 1955 reiste Rainier nach Philadelphia, um meine Familie zu besuchen. Der Besuch machte deutlich, dass unsere Beziehung ernst geworden war. Kurz darauf folgte die Verlobung. Für Hollywood kam diese Nachricht überraschend. Viele Studios hatten mit einer langen Filmkarriere gerechnet. Doch mit der Verlobung wurde klar, dass mein Leben eine andere Richtung nehmen würde. Ich stand vor einer Entscheidung, die meine Zukunft bestimmen sollte. Weiterhin einer der größten Filmstars Hollywoods bleiben. Oder eine Rolle übernehmen, die weit über jede Filmfigur hinausging. Die Nachricht meiner Verlobung mit Fürst Rainier verbreitete sich schnell. Für viele Menschen wirkte die Geschichte wie ein modernes Märchen. Eine amerikanische Filmschauspielerin, die einen europäischen Fürsten heiratet. Doch hinter dieser romantischen Vorstellung standen auch konkrete Entscheidungen. Eine Ehe mit dem Herrscher von Monaco bedeutete, dass ich meine Filmkarriere aufgeben musste. Als zukünftige Fürstin konnte ich nicht weiterhin in Hollywood arbeiten. Diese Realität machte den Schritt endgültig. Die Vorbereitungen für die Hochzeit begannen im Jahr 1956. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit war enorm. Zeitungen in Europa und den Vereinigten Staaten berichteten täglich über Details der Feierlichkeiten. Meine Reise nach Monaco wurde zu einem Ereignis. Ich überquerte den Atlantik auf einem Schiff, begleitet von Familie, Freunden und Journalisten. Fotografen dokumentierten jeden Moment der Reise. Die Hochzeit selbst fand im April 1956 statt und bestand aus zwei Zeremonien. Zunächst wurde eine zivile Trauung im Fürstenpalast durchgeführt. Einen Tag später folgte die religiöse Hochzeit in der Kathedrale von Monaco. Die religiöse Zeremonie wurde weltweit übertragen. Millionen Menschen verfolgten die Feier im Fernsehen, ein damals noch relativ neues Medium. Für viele Zuschauer wirkte das Ereignis wie ein königliches Spektakel. Mein Hochzeitskleid wurde von der Kostümbildnerin Helen Rose entworfen, die bereits für mehrere meiner Filme gearbeitet hatte. Das Kleid bestand aus Spitze, Seide und aufwendigen Stickereien und wurde später zu einem der berühmtesten Brautkleider der Modegeschichte. Die Hochzeit war nicht nur ein persönlicher Moment, sie hatte auch politische Bedeutung. Für Monaco war die Verbindung mit einem international bekannten Filmstar eine Möglichkeit, weltweite Aufmerksamkeit zu gewinnen. Nach der Zeremonie begann mein neues Leben als Fürstin von Monaco. Der Übergang war groß. In Hollywood hatte ich Rollen gespielt, die von Drehbüchern bestimmt wurden. Nun übernahm ich eine reale Rolle, mit diplomatischen Aufgaben, öffentlichen Auftritten und Verantwortung gegenüber einem Staat. Viele Menschen betrachteten die Geschichte weiterhin als Märchen. Doch für mich bedeutete sie vor allem Veränderung. Mein Leben als Schauspielerin war beendet. Ein neues Kapitel hatte begonnen. Eines, das weit weniger mit Filmkameras und deutlich mehr mit politischer und gesellschaftlicher Verantwortung zu tun hatte. Mit meiner Hochzeit im Jahr 1956 endete mein Leben als Filmschauspielerin abrupt. Hollywood blieb zurück. Die Studios, Drehbücher und Filmsets gehörten plötzlich zu meiner Vergangenheit. In Monaco begann eine völlig andere Realität. Als Fürstin hatte ich Aufgaben, die weit über öffentliche Auftritte hinausgingen. Monaco war ein kleines, aber international bekanntes Fürstentum. Tourismus, Diplomatie und wirtschaftliche Stabilität spielten eine wichtige Rolle. Der Fürstenpalast war nicht nur ein Wohnsitz, sondern auch ein politisches Zentrum. Ich musste lernen, mich in dieser Welt zu bewegen. Die Öffentlichkeit erwartete von mir Eleganz, Würde und Engagement. Gleichzeitig wollte ich mehr sein als nur eine repräsentative Figur. Ich begann, mich in verschiedenen sozialen Projekten zu engagieren, besonders in Bereichen wie Kinderhilfe, Kulturförderung und Gesundheitsorganisation. Im Jahr 1963 gründete ich die Princess Grace Foundation, die sich für kulturelle und soziale Projekte einsetzte. Diese Arbeit wurde zu einem wichtigen Bestandteil meines Lebens. Auch meine Rolle als Mutter prägte diese Jahre. Rainier und ich bekamen 3 Kinder. Caroline, geboren im Jahr 1957, Albert im Jahr 1958 und Stephanie im Jahr 1965. Als zukünftiger Herrscher Monacos stand besonders die Erziehung unseres Sohnes Albert im Fokus der Öffentlichkeit. Doch trotz dieser Aufmerksamkeit versuchten wir, unseren Kindern ein möglichst normales Familienleben zu ermöglichen. Viele Menschen fragten mich später, ob ich meine Filmkarriere vermisste. Die Antwort war nicht einfach. Schauspiel war ein wichtiger Teil meines Lebens gewesen. Doch meine neue Rolle brachte andere Formen von Verantwortung und Einfluss mit sich. Gelegentlich erhielt ich Angebote, wieder in Filmen aufzutreten. Regisseure und Produzenten hätten mich gerne erneut vor der Kamera gesehen. Doch als Fürstin von Monaco war eine Rückkehr nach Hollywood kaum vorstellbar. Mein Leben hatte eine andere Richtung genommen. Statt Filmrollen spielte nun Diplomatie eine größere Rolle. Staatsbesuche, kulturelle Veranstaltungen und internationale Kontakte gehörten zum Alltag. Monaco entwickelte sich in diesen Jahren zu einem Zentrum für Kunst, Sport und internationale Begegnungen. Die Welt hatte mich einst als Schauspielerin kennengelernt. Nun lernte sie mich in einer anderen Rolle kennen, als Fürstin eines kleinen, aber weltweit beachteten Landes. Die Jahre als Fürstin von Monaco waren geprägt von einem ständigen Gleichgewicht zwischen öffentlicher Rolle und privatem Leben. Monaco war zwar ein kleiner Staat, doch seine internationale Aufmerksamkeit war enorm. Jeder öffentliche Auftritt wurde beobachtet. Jedes Detail meines Lebens fand seinen Weg in Zeitungen und Magazine. Trotz dieser Aufmerksamkeit versuchte ich, ein stabiles Familienleben aufzubauen. Unsere Kinder wuchsen im Fürstenpalast auf, doch Rainier und ich bemühten uns, ihnen möglichst normale Erfahrungen zu ermöglichen. Schule, Freundschaften und Hobbys sollten nicht vollständig von der Öffentlichkeit bestimmt werden. Gleichzeitig blieb meine Rolle als Fürstin eng mit kulturellen und sozialen Projekten verbunden. Besonders wichtig war mir die Förderung von Kunst und Theater. Ich unterstützte kulturelle Veranstaltungen in Monaco und arbeitete daran, dem kleinen Staat ein internationales kulturelles Profil zu geben. Die Princess Grace Foundation entwickelte sich zu einem bedeutenden Instrument dieser Arbeit. Sie unterstützte Künstler, Studenten und soziale Initiativen. Für mich war diese Stiftung eine Möglichkeit, meine frühere Leidenschaft für Kunst mit meiner neuen Rolle zu verbinden. Auch in der internationalen Diplomatie spielte Monaco zunehmend eine Rolle. Staatsbesuche, Empfänge und offizielle Veranstaltungen gehörten zum Alltag. Als Fürstin repräsentierte ich das Land bei zahlreichen internationalen Treffen. Doch hinter der öffentlichen Fassade blieb das Leben eines Fürstenhauses komplex. Politische Verantwortung, wirtschaftliche Entwicklungen und internationale Beziehungen beeinflussten auch unser Privatleben. Entscheidungen des Fürstentums standen oft im Fokus internationaler Medien. Trotzdem gelang es uns in vielen Momenten, die Balance zu halten. Monaco entwickelte sich in diesen Jahren zu einem der bekanntesten Orte an der Mittelmeerküste, geprägt von Tourismus, Sportveranstaltungen und kulturellen Ereignissen. Meine eigene Rolle hatte sich im Laufe der Jahre verändert. Aus der ehemaligen Schauspielerin war eine Persönlichkeit geworden, die für Eleganz, Stabilität und internationale Aufmerksamkeit stand. Doch selbst ein Leben im Rampenlicht bleibt nicht frei von Risiken. Im September des Jahres 1982 sollte ein Ereignis eintreten, das mein Leben abrupt beenden würde. Und damit begann das letzte Kapitel meiner Geschichte. Am 13. September 1982 fuhr ich gemeinsam mit meiner Tochter Stefanie von unserem Landsitz Roggagel zurück nach Monaco. Die Straße führte in vielen Kurven entlang der steilen Berghänge über dem Mittelmeer. Auf einem dieser Abschnitte verlor ich die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen stürzte eine Böschung hinunter. Später berichteten Ärzte, dass ich vermutlich während der Fahrt einen Schlaganfall erlitten hatte. Dadurch verlor ich die Kontrolle über das Auto. Meine Tochter überlebte den Unfall. Ich jedoch erlag einen Tag später im Krankenhaus meinen Verletzungen. Ich war 52 Jahre alt. Die Nachricht verbreitete sich schnell um die Welt. In Monaco wurde eine mehrtägige Staatstrauer ausgerufen. Staatsoberhäupter, Künstler und Persönlichkeiten aus aller Welt reisten zur Beerdigung an. Millionen Menschen verfolgten die Zeremonie in den Medien. Ich wurde im Jahr 1929 in Philadelphia geboren. Mehr als 5 Jahrzehnte später, im September des Jahres 1982, endete mein Leben plötzlich in den Bergen oberhalb von Monaco. Mein Leben hatte 2 sehr unterschiedliche Kapitel umfasst. Zunächst war ich Schauspielerin in Hollywood gewesen. Innerhalb weniger Jahre spielte ich in Filmen, die zu Klassikern der Filmgeschichte wurden. Meine Zusammenarbeit mit Alfred Hitchcock und der Oscar für The Country Girl machten mich zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen meiner Zeit. Dann kam der zweite Abschnitt meines Lebens: die Rolle als Fürstin von Monaco. Mit meiner Hochzeit im Jahr 1956 verließ ich die Filmwelt und übernahm Aufgaben, die weit über jede Filmrolle hinausgingen. Diplomatie, Kulturförderung und soziale Projekte bestimmten meinen Alltag. Die Princess Grace Foundation, die ich gegründet hatte, besteht bis heute. Sie unterstützt Künstler und kulturelle Initiativen in verschiedenen Ländern und trägt meinen Dackennamen weiter. Auch meine Familie prägt weiterhin Monaco. Mein Sohn Albert wurde später Fürst Albert II. Und übernahm die Führung des Landes. Vielleicht erklärt gerade dieser ungewöhnliche Lebensweg, warum meine Geschichte bis heute Menschen fasziniert. Sie verbindet 2 Welten, die normalerweise getrennt bleiben: die glamouröse Welt des Films und die traditionsreiche Welt europäischer Monarchien. Wenn ich auf mein Leben blicke, sehe ich keinen perfekten Plan. Ich sehe Entscheidungen, Chancen und Veränderungen. Doch eines bleibt sicher: manchmal führt ein einziger Schritt, eine Rolle, ein Treffen, eine Entscheidung in ein Leben, das niemand vorhersehen konnte. Mein Name ist Grace Patricia Kelly. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du passende Bücher, Hörbücher und den Film ebenfalls in den Shownotes.